Ich habe jetzt schon ein bisschen von unserem Stadtteil Richtsberg erzählt, unsere Wahlheimat. Wir sind dort hingezogen vor einigen Jahren, jetzt vor 15 Jahren ungefähr. Und es sind immer mehr Leute noch mit dazugezogen. Ich weiß noch, wir sind damals mit 5 Studenten hingezogen in diesen Stadtteil, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur vom Richtsberg reden und wir wollen nicht einfach da nur immer mal wieder hingehen und den Leuten von Jesus erzählen und dann wieder gehen, sondern wir wollen wie Sauerteig sein, der sich in dem gesamten Teig des Richtsberg mit vermischt. Wir wollen Teil dieses kulturellen Cocktails sein. Und dann sind immer mehr Leute dazugezogen. Mittlerweile leben rund 30 erwachsene Leute, sind da bewusst hingezogen, um zu sehen, dass dieser Stadtteil verwandelt wird. Und ihr habt das alle gesehen auf diesem Video. Da war am Ende unsere Vision, nämlich, dass der Richtsberg zum Lichtberg wird. Der Richtsberg ist bekannt für ganz viele Sachen. Und er hat fälschlicherweise den Titel bekommen, Richtsberg, obwohl der Platz, an dem gerichtet wurde, gar nicht auf dem Richtsberg ist. Der ist im Hansenhausviertel. Aber da gab es einen Platz, wo Leute gerichtet wurden. Und die Leute aus der Stadt, die haben immer in Richtung Richtsplatz geguckt. Und der Berg, der dahinter war, den haben sie dann Richtsberg genannt. Aber wir sehen uns danach, dass der Richtsberg nicht bekannt ist für Gericht, sondern für die Gnade Gottes. Und Jesus sagt selber, ich bin gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und das ist das, was wir dort machen wollen. Wir sehen uns danach, dass 9.500 Leute zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus Christus kommen. Dass sie erkennen, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist. Und dass er der einzige Weg zum Vater ist. Wir sehen uns danach, dass 9.500 Leute nach Hause kommen. Dass sie in das Haus des Vaters kommen. Dass sie in eine heile und heilende Gemeinschaft kommen. Wo sie gesehen werden. Wo sie gefördert werden. Wo sie gesund geliebt werden. Wir sehen uns danach, dass 9.500 Leute ein festes Fundament aus dem Wort Gottes für ihr Leben bekommen, was tragfähig ist und was ihr Denken verändert und sie befähigt, in einer anderen Weise zu leben. Wir sehen uns danach, dass Gott den Richtsberg erfüllt. Die Vision Gottes von der Welt ist ja, dass sie erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes, dass Gott in ihr wohnt. Und das ist das, wonach wir uns sehen, dass diese Straßen erfüllt werden von der Herrlichkeit Gottes und dass der Satan wie ein Blitz vom Himmel fällt. Und wir sehen uns danach, dass Gemeinde Licht in Finsternis ist und dass sie Hoffnungsträger ist für ihre Nachbarschaft. Das ist das, wonach wir uns sehen, wenn wir davon reden, dass der Richtsberg zum Lichtberg wird. Und der aufmerksame Zuhörer wird vielleicht festgestellt haben, na, die Vision vom Lichtberg, das ist ja gar nicht eure Vision. Das ist auch gar keine neue Vision, das ist nämlich eine uralte Vision. Das ist die Vision, die die Propheten schon im Alten Testament hatten. Die haben es damals gesagt, das ist der Tag des Herrn. Die Vision vom Reich Gottes, Gott holt sich seine Schöpfung zurück. Und es ist die Vision, die Jesus hatte. Das sind die ersten Worte, die wir von Jesus kennen im Markus-Evangelium. Sagt er, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah. Das ist die Vision vom Reich Gottes hier auf Erden. Das ist das Gebet, was Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch hier unter uns, hier auf Erden. Das ist die Vision vom Reich Gottes. Wir sehen uns danach, dass der Richtsberg dem Himmel immer ähnlicher wird. Und dafür leben wir und dafür setzen wir uns ein. Und vielleicht merkt ihr auch, die Vision ist nicht für uns als Gemeinde. Der Auftrag, den wir als Christen bekommen haben, war nie ein Auftrag für die Kirche. Wir haben keine Vision für die Kirche. Wir haben keine Vision für unsere Gemeinde. Und unsere Mission ist auch nicht die Kirche, ist auch nicht die Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich baue meine Kirche. Und zu uns hat er gesagt, geht raus und verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Und ab und zu, sehen wir das in unserer Nachbarschaft. Wir sehen es oft nicht so, wie wir es gerne würden. Und ich sage oft, ungefähr 80% von dem, was wir machen bei uns in der Nachbarschaft, ist Scheitern und funktioniert nicht so, wie wir uns das wünschen. Aber wir sehen immer wieder, wie das Reich Gottes durchblitzt und wie Gott kommt und den Richtsberg zum Lichtberg macht. Wir haben ganz viele Angebote bei uns in der Nachbarschaft. Wir haben unseren Kinderclub und wir haben Teensclub. Der findet an zwei Tagen die Woche statt. Das ist ein offener Jugendtreff. Wir haben unser Feuer. Das ist jeden Freitag und jetzt auch dienstags, jeden zweiten Dienstag. Feuer ist da, wo der Patrick, der, und seine Story werde ich gleich mal erzählen, wo der Patrick, der ein bisschen was erzählt hat, da arbeitet er mit. Feuer ist, dass jeden Freitag haben wir eine Feuertonne und da wird dann Feuer drinnen gemacht und dann werden ab und zu noch ein paar Burger gegrillt oder Würstchen oder sowas und dann kommen Leute aus der Nachbarschaft und kommen einfach dazu. Und dann sind da teilweise 30 Leute aus der Nachbarschaft. Und wir können mit ihnen reden und es wird mit ihnen gebetet und es wird ihnen erklärt, wer Jesus ist und warum Jesus die Hoffnung dieser Welt ist. Und wir haben eine Lernzeit. Jede Woche helfen wir Kindern mit ihren Schulaufgaben. Und wir haben eine Gruppe für ältere Leute, die selber sagen, sie sind in der zweiten Lebenshälfte. Also so haben wir ganz viele verschiedene Aktivitäten, die ein Licht bringen sollen in unsere Nachbarschaft hinein. Alles, was wir machen, zielt sich darauf, dass der Richtsberg zum Lichtberg wird. Und ich erzähle euch mal die Story von dem Patrick. Der Patrick, der hier im Video war, der ist schon Ur-Richtsberger. Der ist schon seitdem er geboren ist, lebt er auf dem Richtsberg. Und hat sich so durchs Leben gekämpft mit so verschiedenen Sachen, die er so gemacht hat. Hat dann irgendwann Drogen verkauft im Stadtteil, im größeren Stil. Der hat schon früh Kinder bekommen und ist sogar auch schon Großvater. Ich glaube, seine Tochter hat mit 16 ihr erstes Kind bekommen. Und dann irgendwann ist er so aus dem aktiven Geschäft rausgegangen, selber Drogen zu verkaufen, aber hat dann seine Wohnung bereitgestellt, um die Drogen zu bunkern in der Nachbarschaft. Und das ist so das System, wie die halt funktionieren. Es gibt dann ein paar Leute, die auf der Straße verkaufen und dann holen die sich immer Nachschub in verschiedenen Wohnungen. Das ist aufgeteilt und das hat alles so ganz kluge Systeme. Jetzt muss man wissen, der Patrick hatte auch eine Angststörung. Der hatte immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen und der hat seine Wohnung selten weiter als 200 Meter verlassen. Und im Radius von 200 Metern seiner Wohnung gab es den besten Dönermann der Welt, das war also schon mal gut. Und es gab den Supermarkt und den Getränkemarkt und auch das Zentral. Und dann irgendwann sind ganz viele Leute erwischt worden. Und sein Kompagnon, der hat auf der Straße verkauft, der hat immer bei uns am Zentral hat er immer die Fensterbank genommen, um seine Drogen nicht zu wiegen und so weiter. Und wir saßen immer drinnen und haben gebetet, dass die Leute Jesus kennenlernen. Und dann irgendwann sind die erwischt worden. Und der Patrick, der ist nicht ins Gefängnis gekommen, unter anderem auch wegen seiner psychischen Probleme. Und der hat 100 Stunden Sozialarbeit bekommen. Das ist also was ganz viele immer kriegen. Und dadurch, dass er aber immer Furcht hatte, so weit weg von seiner Wohnung nicht zu gehen, hat er uns im Zentral gefragt, kann ich die Stunden bei euch machen? Das machen wir relativ oft mit Leuten. Und da haben wir gesagt, ja, du kannst sie gerne bei uns machen, 100 Stunden, aber wir brauchen ganz viel Hilfe im Gottesdienst. Das war natürlich ein Trick. Und dann war er im Gottesdienst und musste da helfen. Und dann war das interessant. Die Gottesdienste bei uns, die sind, da ist sehr viel Bewegung, da ist immer sehr viel los und es ist laut und quirlig. Und was ein starker Aspekt ist bei uns im Gottesdienst, ist, der Paulus sagt ja, wenn ihr euch trefft, so wie wir jetzt hier, sagt er, bringt jeder etwas mit. Und dann spricht er, manche haben eine Offenbarung, manche haben eine Sprachenrede und dann wieder eine Auslegung und ein Psalm und eine Lehre. Und jeder bringt etwas mit, ein bisschen wie ein Bring-and-Share-Buffet. Und dann hatten wir Gottesdienst und dann gab es Leute, die dann Dinge geteilt haben von denen, was sie dachten, das hat der Herr ihnen jetzt gezeigt. Und dann dachte er, was ist denn das hier? Ist das eine Verschwörung? Ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja alles über mich, das wissen doch Menschen gar nicht. Und dann hat er seinen Betreuer, wir hatten einen Betreuer für ihn, hat er dann gefragt, woher wisst ihr all diese Geheimnisse von mir? Und dann sagte der Betreuer, das ist Gott, der dir gerade Hallo sagt. Das ist Gott, der dir gerade sagt, mich gibt es wirklich und ich kenne dich. Und es ist der Paulus, der den Gottesdienst ja beschreibt, der sagt, wenn ein Unkundiger in eure Versammlung kommt und ihr habt die prophetische Rede, so fällt er auf die Knie und sagt, Gott ist wahrhaftig unter euch. Und so war es auch bei ihm. Und der Patrick ist Christ geworden, er hat sein Leben Jesus gegeben. Und das Interessante ist, dass er dann festgestellt hat, dass alle seine Panikattacken verschwunden sind. Und dass er keine Furcht mehr hat. Und der ist dann eigentlich zufällig, hat er seine 200 Meter verlassen und dann irgendwann nach einer Zeit hat er gemerkt, oh, ich bin raus aus meinen 200 Metern und hat dann festgestellt, dass er lebensfähig ist und dass er atmen konnte und dass er sich neu bewegen konnte. Und dann hat er seine 100 Stunden in Rekordzeit abgeschlossen und hat dann immer noch weitergemacht und irgendwann hat sich das Kreisjobcenter bei uns gemeldet und gesagt, der Patrick, der ist ja Langzeitarbeitsloser, der ist jetzt bei uns in einem besonderen Programm drin, dass wir als Kreisjobcenter jeden bezahlen, der ihn anstellt. So ist es so jetzt, dass der Patrick bei uns unser Küster ist. Der ist unser Hausmeister, das Kreisjobcenter bezahlt ihn. Fünf Jahre lang hat er jetzt eine Anstellung bei uns. 3 Jahre lang zahlt das Kreisjobcenter seine Stelle voll. Und dann nach dem 4. Jahr 90%, nach dem 5. Jahr 70%. Aber das ist Patrick. Und Patrick ist der beste Evangelist, den wir haben. Jetzt ist es so, sein Kompagnon ist jetzt mittlerweile aus dem Gefängnis raus. Der immer bei uns dann auf der Fensterbank seine Drogen abgewogen hat. Und der Kompagnon, der hat gesehen, als er wieder rausgekommen ist, dass der Patrick sich verändert hat. Und dann sagt er, das will ich auch. Und jetzt ist sein Kompagnon mit dabei. Und der hat vor 3 Wochen sein Leben Jesus gegeben. Und der läuft jetzt wieder rum am Richtsberg und erzählt den Leuten von Jesus. Und jetzt ist es so, dass gerade mehrere Leute kommen, die früher bei ihnen Kunden waren und so weiter. Und die fangen jetzt an zu kommen und die sagen, Johnny, könnt ihr helfen? Wir wollen auf eine Drogenreha und wir wollen unser Leben Jesus geben. Wir haben letzte Woche Sonntag haben wir ungefähr 7 Leute gehabt aus der Nachbarschaft, die sich gemeldet haben, dass sie ihnen gesagt haben, wir wollen mit Jesus leben. Das ist doch super, oder? Dann erzähle ich euch noch eine andere Geschichte von der Julia. Julia war früher bei uns im Girls Club und Julia war die Schlimmste im Girls Club. Also jeden Dienstag damals hatten wir unseren Girls Club, den haben wir jetzt auch noch mittwochs, aber damals dienstags. Und wir laden die Mädels aus der Nachbarschaft ein. Und das war unser erster Girls Club, den wir hatten. Und meine Frau hat den damals geleitet. Und dann hatten die also jeden Dienstag mit Mädels aus der Nachbarschaft irgendwie Spiele spielen und Sachen essen und kurze christliche Botschaft und ein paar Spiele und so weiter. Und da war Julia mit ihrer Schwester und Julia war die Allerschlimmste. Julia hat immer das Programm kaputt gemacht und die hat die Mitarbeiter beklaut und hat die beleidigt und hat Sachen kaputt gemacht und hat sich nicht an die Regeln gehalten und musste immer rausgeschmissen werden und so weiter. Und meine Frau sagte immer damals, die Julia braucht extra Liebe. Und was sie dann gemacht hat, war immer, dass sie immer, bevor der Girls Club losging, hat sie vor der Tür gewartet auf Julia und hat dann, bevor sie reingekommen ist, hat sie Julia ganz lange in den Arm genommen. Und meine Frau sagt immer, die Julia ist immer geschmolzen in meinen Arm. Und dann konnte sie in den Girls Club gehen. Und Und dann war es irgendwann so, als dann Julia 14 war oder sowas, fing sie an, Drogen zu nehmen, wie so oft, und hat dann relativ schnell chemische Drogen da genommen. Das ist immer gefährlich, weil das ist, das merkst du sofort, die sind dann nur noch dafür leben die hat dann angefangen, sich mehr für Jungs nicht zu interessieren und für Drogen, und sie war 8 Jahre oder so, war sie völlig weg vom Fenster. Und wir haben sie ab und zu gesehen, dass sie irgendwo lang gelaufen ist, aber halt immer schnellen Schrittes, und irgendwie, wir konnten sie nicht richtig erreichen. Dann hatten wir Corona, dann hatten wir draußen Gottesdienste, da auf dem Schulhof, und dann kam jemand zu mir bei uns aus der Gemeinde, eine relativ neue Person, und sagte, Johnny, ich habe vom Heiligen Geist einen Namen gehört vor 2 Tagen. Und der Name war Julia. Und ich sollte für eine Julia einen Brief schreiben von Gott, dem Vater. Und das habe ich jetzt gemacht. Und dann sagte sie, hier, ich habe diesen Brief hier mit einem Briefumschlag. Haben wir eine Julia im Zentral? Sag ich, nee, wir haben keine Julia im Zentral. Aber gib mir mal den Brief, mal gucken. Dann fängt der Gottesdienst an, wir sind draußen. Mit Abstand natürlich, ne? Ihr erinnert euch. Und dann aus dem Gebüsch kommt dieses alte Girls-Club-Mädel und läuft diesmal nicht weg, sondern stellt sich neben mich, kommt in meinen Kreis. Und dann sage ich, schön, dass du da bist. Sag mal, wie heißt du eigentlich noch? Ach, Julia, guck mal, ich habe einen Brief für dich. Und dann hat sie einen Brief bekommen, wo ihr Name drauf stand, von Gott, dem Vater. Und dann hat sie sofort ihr Leben Jesus gegeben, sind Tränen ausgebrochen, hat sich 3 Wochen danach taufen lassen, ist dann auf eine christliche Drogenreha, ist weggekommen von den Drogen, musste dann die Drogenreha abbrechen, aus anderen Gründen, und ist dann zu uns nach Hause gezogen. Mein Sohn hat sein Zimmer freigemacht für sie, und sie hat dann über mehrere Monate bei uns zu Hause gewohnt. Und meine Frau hat viel mit ihr geredet und gebetet, und wir waren eigentlich wie Mama und Papa für sie. Wir nennen das Reparenting, also sozusagen Nachbeeltern. Guck mal, du kennst den Begriff. Und das war interessant, wie die sich entwickelt hat. Die sagte damals, naja, ich werde halt irgendwann putzen. Die hatte einen schlechten Hauptschulabschluss. Ich werde halt irgendwann putzen, das haben meine Eltern gemacht auch immer. Und jetzt muss man wissen, sie kommt aus Suchtverhältnissen. Sie sagt, solange ich denken kann, haben meine Eltern getrunken. Wir haben nichts anderes bekommen zu essen als Süßigkeiten. Die hat ihr Leben lang nur Süßigkeiten gegessen. Und dann war sie bei uns und sagte, ich werde irgendwann putzen. Und dann nach so ein paar Wochen hat man gemerkt, wie sich so Hoffnung breit gemacht hat in ihr. Und sagte sie, ich weiß nicht, ob ich putzen muss. Ich würde gerne Klamotten verkaufen. Ich würde gerne bei Erstlings Family oder so arbeiten und Klamotten verkaufen. Sag mal, cool. Ein paar Wochen später sagte sie, als sie immer mehr Hoffnung und Selbstbewusstsein entwickelt hat, sagte sie, ich würde super gerne mal in einem Büro arbeiten, aber das ist ja unmöglich mit einem schlechten Hauptschulabschluss. Wir sollen mal gucken, was passiert. Dann hat sie sich beworben bei einer Top-Ausbildungsstätte in so einem medizinischen Fitnesszentrum als Fitnessbürokauffrau und hat die Stelle bekommen und macht jetzt eine super Ausbildung. Dann sagt mir, du bräuchtest eigentlich Führerschein. Und dann sagt sie, das kann ich mir niemals leisten und ich habe ja niemanden, der das für mich bezahlt. Dann sagte meine Frau, weißt du was, Julia, also meine Eltern haben mir meinen Führerschein bezahlt und Johnnys Eltern haben seinen Führerschein bezahlt. Du bist ja jetzt Teil unserer Familie, wir bezahlen deinen Führerschein. Okay, von was? und dann haben wir nicht zusammengelegt mit ein paar Leuten und konnten ihren Führerschein bezahlen. Und die hat den in einem Rutsch geschafft. Und jetzt hat sie eine super Ausbildungsstelle, ist bei uns Mitarbeiterin. Gestern hatte ich eine Gruppe von Leuten da und die hat ihr Zeugnis geteilt. Letzten Sonntag hat sie auch ihr Zeugnis geteilt. Das ist das, was wir sehen, dass der Richtsberg zum Lichtberg wird. Ja. Und das sind jetzt 2 Highlight-Geschichten. Nicht vergessen, 80% von dem, was wir sehen und was wir machen, ist Scheitern. Aber das ist das, wonach wir uns sehen, dass der Richtsberg zum Lichtberg wird. Das, was wir machen, ist, wir verkündigen Menschen das Evangelium von Jesus Christus. Eine einfache Verkündigung des Evangeliums. Das Zweite ist, wir helfen den Menschen in ihren praktischen Nöten. Wir alle haben in einem Radius von ungefähr 500 Metern, egal ob wir in Gladenbach leben oder in Mornshausen oder wo auch immer am Richtsberg, haben wir alle Nöte in 500 Metern Radius. Wir alle haben Menschen, die einsam sind im Radius von 500 Metern. Wir alle haben Menschen, die denken, wenn es einen Gott gibt, dann mag er mich nicht oder ich muss mich an ganz viele Regeln halten, damit er mich mag. Wir haben alle Menschen, die in Süchten gefangen sind. Manchmal sind die verborgen und manchmal kriegt man das gar nicht mit. Aber es gibt viele Männer zum Beispiel, die sind spielsüchtig. Und die kommen aus ihrer Sucht nicht raus und die bringen ihre Familie in den finanziellen Ruin. Und keiner merkt es für eine ganze Weile. Und die haben große Not. Wir haben viele Leute, die sind von anderen Dingen abhängig und süchtig und schämen sich dafür und leben nach außen ein schönes und sortiertes und ordentliches Leben. Aber sobald man ein bisschen unter die Oberfläche guckt, sieht man, was da sich für Abgründe auftun. Wir haben alle in unseren 500 Metern Mädchen, die denken, sie sind nur etwas wert, wenn ein Mann sie heiß findet. Wir haben alle in unseren 500 Metern Familien und Ehen, die gerade zerbrechen. Wir haben alle Not in unserer Nachbarschaft. Was wir machen ist, wir verkündigen den Menschen das Evangelium von Jesus Christus. Wir erklären, was das Evangelium ist. In ganz einfacher Weise. Das Interessante ist, wenn man Leute fragt, sag mal, worum geht's im Christsein? Dann sagen die meistens, das weiß ich. Und dann fragt man, und worum geht's? Ja, es geht um die Kirche. Es geht um Werte. Es geht darum, dass man Rituale durchführt. Das alles ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, es gibt einen Gott, der dich liebt und der hat dich gemacht und der hat einen guten Plan mit dir. Das Problem ist, du und ich, wir sagen und denken und fühlen und tun chronisch Dinge, die uns schaden, die anderen schaden und die am heiligen Gott nicht gefallen. Das nennt die Bibel Sünde und das trennt uns auf ewig von Gott. Der Sünde sollt ist der Tod. Gott hätte eigentlich seinen Rücken kehren müssen. Er hätte sich eigentlich von uns abwenden müssen, aber das hat er nicht gemacht. Er selber, der heilige Gott, wurde Mensch, gab sich den Namen Jesus Christus und lebte vollkommen ohne Sünde. Und er wurde zur Sünde am Kreuz für dich und mich, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und du kannst dich entscheiden, willst du das Geschenk der Sündenvergebung annehmen? Denn wenn ja, dann zieht der Heilige Geist in dein Leben und er wird dich von innen nach außen verändern und er wird dich immer weiter zu der Person machen, die Gott sich eigentlich gedacht hat. Das wissen ganz wenig Leute. Dann helfen wir den Leuten praktisch. Gucken, wo ist die Not, wo tut's weh? Kann ich helfen? Und das Dritte ist, wir möchten mit den Möglichkeiten und der Kraft Gottes den Menschen dienen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Das, was viele Leute denken bei uns, ist, dass wir attraktive Gottesdienste haben. Das haben wir nicht. Wir haben keine attraktiven Gottesdienste. Wir haben keine tolle Show. Die Musiker sind ganz okay, ganz gut. Aber das ist, wir haben keine tollen Lichter oder sowas. Und das Interessante ist aber, alle aus der Nachbarschaft, die sich bekehrt haben, haben sich bekehrt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dadurch, dass sie Wunder erlebt haben, dadurch, dass sie geheilt wurden, dass prophetische Rede da war, dass die Gaben des Geistes aktiv waren. Dadurch haben sich Leute bekehrt. Das ist das, was Jesus sagt. Wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt mir doch wenigstens wegen meiner Taten. Und das ist das, was wir also versuchen, damit das Reich Gottes anbricht, damit der Richtsberg weiter zum Lichtberg wird. Die spannende Frage ist für uns, wie können wir in dieses Leben reinkommen? Wie können wir so brauchbar werden für Gott, dass aus unserem Leben heraus Gott fließt? Und dass Menschen Hoffnung erleben und dass Menschen diese Freiheit bekommen. Christus in uns ist ja die Hoffnung der Welt. Christus in uns ist die Hoffnung für Mordshausen, für Gladenbach, für auch immer wir sind. Es ist Christus in uns. Wie kann unser Leben so funktionieren, dass Gott so durch uns wirkt? Und es gibt ein Geheimnis, was Jesus uns verrät. Und das Geheimnis lesen wir in Johannes 7. Da ist gerade in Jerusalem das Laubhüttenfest. Jerusalem ist proppevoll. Man geht davon aus, dass Millionen Menschen da waren. Wer schon mal in Jerusalem war, weiß, da sind kleine Gassen. Es war also alles voll mit Leuten und es war laut und es wurde gesungen und getanzt. Und da gab es ganz fromme Juden und ganz gesetzliche, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die waren alle da. Aber dann gab es auch eher liberale Leute, dann gab es ein bisschen gemäßigtere Leute, dann gab es auch einfach spirituell suchende Leute, die gesagt haben, das Judentum, das ist interessant für mich, ich gehe da mal hin. Jerusalem war proppevoll. Und das Laubhüttenfest, das wissen wir, das hat verschiedene Bedeutungen. Aber eine Bedeutung war, dass ein Erntedankfest war. Dass Gott gedankt wurde für die Ernte im letzten Jahr und dass gebetet wurde für die Ernte im nächsten Jahr. Und was sie da gemacht haben, ist am Höhepunkt des Festes, haben die Priester Wasser genommen als ein Ritual aus der Siloa-Quelle in Jerusalem und haben das hochgebracht auf den Altar und haben das über den Altar gegossen. Und das haben sie mehrfach gemacht. Und das war eine Art symbolisches Gebet, Herr, lass es regnen, schenke Regen im nächsten Jahr. Jetzt, wenn wir das jetzt machen würden, oder vielleicht Leute in England machen würden, dann würden die das als so ein nettes Ritual machen. Ja? Warum? Weil Regen, ja, das mangelt eigentlich selten an Regen. Ich meine, wir haben jetzt mal ein bisschen Dürrejahre gehabt und dann merkt man schon direkt, oh, der Wald verändert sich und da kommt der Birkenkäfer und was passiert da alles? Und da hat man dann plötzlich Angst vor Dürre und vor Trockenheit, aber so richtig Angst haben wir davor ja nicht, weil es ständig regnet. Aber jetzt Israel, umgeben von Wüste, die wussten, wenn es nicht regnet, und die hatten das in ihrer Geschichte immer wieder, diese Dürreperioden, die wussten, wenn es nicht regnet, dann haben wir richtig Probleme. Wenn es nicht regnet, dann werden wir letztlich hungern, die Ernte bleibt aus, es werden Krankheiten ausbrechen, wir werden uns verteilen müssen zu anderen Ländern, in andere Völker. Das bedeutet auch wieder, wir müssen wieder die Regeln und Gesetze der anderen annehmen. Das war also ein Riesenproblem und das wollten die nicht. Und es war klar, es werden Leute sterben, es werden Leute krank. Wir brauchen Wasser. Wenn wir Wasser nicht haben, dann haben wir ein Problem. Dann bleibt die Ernte aus. Wir brauchen Wasser. Und was sie also gemacht haben, ist, sie haben gebetet für Wasser. Und es war ein symbolisches Gebet. Herr, lass es regnen, denn ohne Regen, ohne Wasser werden wir letztlich sterben. Und es ist in diesem Moment, der Höhepunkt des Festes, dass Jesus aufsteht und predigt. Und wir lesen, Und wir lesen die Worte von Jesus. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und jetzt kommt der Nachtrag von Johannes. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus steht auf am Höhepunkt des Festes, wo also gerade dieses Ritual mit dem Wasser geschah und das Gebet um das lebenswichtige Wasser. Und Jesus steht auf und wir lesen, er rief. Manche Botschaften hat Jesus geflüstert. Manche hat er nur für seine Jünger gehabt. Aber diese ruft er. Warum ruft er? Weil er möchte, dass es jeder hört. Weil das eine Einladung an alle ist, die gerade da sind. Er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und er spricht hierbei vom Heiligen Geist. Er sagt, dieses Wasser, worum ihr jetzt gerade bittet, dieses Wasser, was so lebenswichtig ist, das biete ich euch. Und es ist das Wasser des Heiligen Geistes. Das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Ich habe es für euch. Das Interessante ist, wer ist hier eingeladen? Sind es nur die guten Christen? Sind es nur die jungen Christen, die was erleben müssen? Sind es nur die alten Christen, die alt gedient sind? Sind es nur die Christen, die kein Doppelleben führen? Sind es nur die Christen, die jeden Tag in ihrer Bibel lesen? Nein, es sind alle eingeladen, die durstig sind. Das Einzige, was wir brauchen als Grundlage, ist Durst. Und durstig zu sein bedeutet, bedürftig zu sein. Jeder von uns kennt das Gefühl, durstig zu sein. Ja, im Sommer, wenn du gerade nichts zu trinken da hast, und die Klugen nehmen sich immer eine Flasche mit, die wissen aber, man weiß, wie das ist, wenn man durstig ist. Wenn man Durst hat, dann spürt man seine Bedürftigkeit. Und je durstiger man ist, desto weniger macht es einem was aus, wie es aussieht, wenn man trinkt. Jesus sagt, wer Durst hat, wer bedürftig ist, wer weiß, dass ihm etwas fehlt, der ist eingeladen und kann trinken. Der ist bei mir eingeladen. Wir werden gleich dafür beten, dass der Heilige Geist kommt und dass wir zu trinken kriegen von ihm. Und das Einzige, was wir brauchen, ist Durst. Aber dann gibt es noch eine zweite Bewegung des Heiligen Geistes. Die eine Bewegung ist von Jesus zu dem Durstigen, und dann geht es aber weiter. Und wer glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Es ist also eine doppelte Bewegung. Es ist von Jesus zu dem Durstigen und dann von dem, der jetzt getrunken hat, der geht raus im Glauben, wie die Schrift sagt. Und dann wird er erleben, wie Ströme des lebendigen Wassers von ihm fließen. Wie Ströme des Lebens von ihm fließen. Wie Ströme der Hoffnung von ihm fließen. Der wird das erleben, dass er in den Supermarkt geht und Leute werden ergriffen sein von Hoffnung. Der wird das erleben, dass er zu den Armen geht, zu den Hoffnungslosen geht, zu denen geht, die irgendwie zerbrochen sind, und die werden Hoffnung empfangen. Es ist der Geist der Wahrheit, sagt Jesus, der uns in alle Wahrheit leitet. Es ist also der Heilige Geist, der dann von uns fließt und Menschen in die Wahrheit führt. Weg von den Lügen dieser Welt, weg von den Lügen der Gesellschaft und der Medien und alles, was uns da so reingedrückt wird, sondern der wird hineinkommen, der wird in Berührung kommen mit der Liebe Gottes, mit Wahrheit, mit Hoffnung, mit Frieden. Der wird erweckt werden für die Dinge Gottes. Es sind also zwei Bewegungen. Und das Einzige, was wir brauchen, um das erleben zu können, ist Durst. Einfach nur durstig sein. Es ist nicht so schwer, durstig zu sein. Mit der Kraft des Heiligen Geistes ist es ein bisschen wie mit diesem Ding hier. Dieses Ding hier ist für fast nichts gut. Ich kann damit kein Würstchen grillen. Ich kann damit auch nicht das als Frisbee nutzen. Also ich könnte es vielleicht, aber nur einmal. Ich kann damit keinen Nagel in die Wand hauen. Könnte ich vielleicht auch, aber auch nur einmal. Ich kann es nicht als Kopfkissen nehmen. Dieses Ding ist wirklich für nichts gut. Ich weiß nicht, ob ihr dieses YouTube-Video kennt, wo dann eine Tochter zu ihrem Papa sagt, sag mal, wie findest du eigentlich das Tablet, was wir dir geschenkt haben? Und dann sagt er, ach, das in der Spülmaschine, ja, das ist toll. Und sagt, nein, das ist nicht für die Spülmaschine. Aber das ist noch nicht mal als wirkliches Tablet wirklich gut. Ja? Es sei denn, ich tue eine Sache immer und immer wieder neu. Ich muss eine Sache immer wieder machen. Ich muss nämlich dieses Ding hier verbinden mit einer Kraft. Und wenn dieses Ding verbunden ist mit Kraft, und zwar immer und immer wieder neu, dann lädt dieses Ding auf. Und wenn es voll ist, wenn es voll aufgeladen ist, kann es all das sein, wozu es gemacht wurde, wozu es erfunden wurde. Und so ist mit uns Christen auch. Ich bin für Gott genauso brauchbar ohne die Kraft des Heiligen Geistes, wie dieses Ding für mich ist, wenn es nicht aufgeladen ist. Gar nicht. Völlig nutzlos, kraftlos, aber erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, frisch eingetränkt, kann ich all das sein, wozu Jesus mich berufen und beauftragt hat. Amen.